Das ist eine würdelose Politik.
Nein, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen. So können Sie nicht die Partei behandeln, die in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat.
Manchmal sind die Gemüter beim Stupa sehr aufgeheizt.
Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen
zu werden. Ich habe eben gesagt, dass ich mich schon 2011 um die sozialrechte Bodennutzung gekümmert habe.
Das hat noch kein Unternehmen.
Und auch Ihre Fraktion Sie nicht einführen.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Köln Campus. Blickwechsel.
Schön, die Studierenden möglichst früh fit machen für die Wirtschaft, bla bla bla. Könnte ich kotzen, wenn ich das höre.
We had to leave these problems in order to live in safe life.
Que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad.
Sie sind nicht nur Sexistin, Sie sind auch Faschistin.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
Ask what you can do for your country.
Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all.
Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Blickwechsel, das Magazin für Politik und Gesellschaft. Auf Köln Campus.
Hallo ihr Lieben, ihr hört Blickwechsel, das Magazin für Politik und Gesellschaft auf Köln Campus. Wir sprechen heute über Inklusion. Inklusives Wohnen wird ein Thema sein und das Bundesteilhabegesetz, das in der Kritik steht. Heute Morgen waren meine Kolleginnen Julian und Rosa in Kalk und haben geflüchtete Jugendliche in der Sommerschule besucht. Und wir waren für euch beim autofreien Picknick auf der Zülpicher Straße und erzählen euch, wie es mit der Sperrung dort weitergeht. Schön, dass ihr reinhört. Wir starten jetzt mit Unknown Mortal Orchestra und First World Problem. Ich bin Pia Behme und ihr hört Köln Campus Blickwechsel. Köln Campus Blickwechsel hört ihr gerade und heute vor einem Monat ist die Plattform wohnsinn.org online gegangen. Wohnsinn will die Idee von inklusivem Wohnen verbreiten und fördern. Ich habe mit dem Gründer von Wohnsinn, Tobias Polzfuß, gesprochen. Tobias, inklusive WGs, das heißt Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung leben zusammen. Funktioniert das?
Ja, natürlich. Da kann man ja sehr, sehr viele Beispiele zum Glück auf unserer Plattform sehen.
Und wie genau fördert eure Plattform wohnsinn.org denn das inklusive Zusammenleben?
Wir wollen die bestehenden inklusiven Wohnprojekte vernetzen, dass sie mehr voneinander lernen, dass sie erfolgreiche Konzepte, die es an einem Ort gibt, auch an anderen Orten umsetzen. Und wir wollen Leuten helfen, ihre eigene inklusive WG an Orten zu finden, wo es noch keine gibt.
Und wie genau funktioniert das jetzt?
Wir haben eine Wohnbörse, einen Wohnblock und ein Wohninfoportal. Im Wohnblock erfährt man, wie es ist, in so einer WG zu leben, anhand von ganz unterschiedlichen Blogbeiträgen, die von den WG-Bewohnern selber geschrieben wurden. In der WG-Börse kann man nach freien WG-Plätzen suchen. Und in dem Wohneninfoportal kann man sich eben Konzepte anschauen von den WGs, wie sie funktionieren.
Und gibt es bestimmte Voraussetzungen, die die Bewohner erfüllen müssen, wenn sie in eine WG ziehen möchten?
Nee, grundsätzlich nicht. Man muss es, glaube ich, mögen, in einer WG zu wohnen, die keine Zweck-WG ist, sondern einfach ein sehr familiäres Wohngefühl hat. Man muss wahrscheinlich ein bisschen Verantwortungsgefühl mitbringen. Aber ansonsten ist jetzt keine Voraussetzung, dass man irgendwie im sozialen Bereich arbeitet oder so, sondern es ist gerade unser Anliegen, ist es, das inklusive Leben so natürlich wie möglich zu machen und freuen uns über alle, die aus ganz fernen Studienrichtungen zum Beispiel bei uns wohnen.
Ja, das heißt, ich muss kein Sonderpädagoge sein.
Nee, genau. Also auch gerade nicht. Also wir schauen eigentlich eher, dass wenn jetzt schon zwei Pädagogen, Pädagoginnen in einer WG wohnen, dass man dann noch irgendwie wen anders findet, damit es immer eine ganz bunte Mischung ist und das Zusammenleben so möglichst natürlich auch ist.
Schön. Wie viele WGs sind denn damit jetzt schon zustande gekommen?
Mit unserer Plattform?
Genau.
Bis jetzt noch keine. Wir sind ja erst vor, ja, heute genau einem Monat gestartet, aber wir haben rege Anfragen. Gerade durch die jetzt große Medienaufmerksamkeit der letzten Tage, dass wir viele Gesuche schalten und auch schon mit vielen im Gespräch sind, die da zu begleiten, so eine WG zu gründen. So eine WG-Gründung für Menschen mit und ohne geistige Behinderung im Speziellen ist aber schon eine längere Sache, dauert schon, könnte man sagen, so wenn es die erste WG ist, 2 bis 3 Jahre.
Was würdest du jetzt Leuten sagen, die sich zwar darüber Gedanken machen, in eine inklusive WG zu ziehen, aber noch zögern oder sich nicht so richtig trauen?
Dann würde ich sagen, einfach mal in den Blog reinschauen, ein paar Geschichten lesen, sich einfühlen, wie es ist, in so einer WG zu leben. Und da sollten eigentlich schon die ersten Hemmungen fallen. Und sonst, wenn man sich auf eine bewirbt, dann lädt die WG einen meistens eh dazu ein, erstmal auf den Nachmittag vorbeizuschauen. Und ich denke, spätestens dann wird man rausfinden, ob es was für einen ist oder nicht.
Also wie es bei einer ganz normalen WG-Besichtigung auch ist, ne?
Genau. Manchmal ist es ein bisschen härteres WG-Casting, weil weil es einfach passen muss von der Chemie. Die WG lebt ja davon, dass es irgendwie ein sehr familiäres Zusammenleben ist. Und da will man natürlich dann auch schon den oder die richtige finden.
Das war Tobias Polzfuß von Wohnsinn.org. Wenn ihr euch überlegt, in eine inklusive WG zu ziehen oder sogar eine zu gründen, schaut euch doch mal die Plattform an und den Link findet ihr natürlich auch wieder auf www.kölncampus.com. Jetzt Simply the Best von Gudrun Gut. 18.18 Uhr, ihr hört Blickwechsel auf Köln Campus. Eben haben wir über inklusives Wohnen gesprochen und wir bleiben jetzt noch ein bisschen beim Thema Inklusion. Es geht um einen kritischen Gesetzesentwurf und bei mir ist jetzt Michael Schemer, Koordinator des Landesassentreffens NRW. Michael, ihr habt beim Landesassentreffen auch über das Bundesteilhabegesetz gesprochen. Was ist das denn eigentlich?
Ja, guten Abend. Das Bundesteilhabegesetz soll dafür sorgen, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen leichter in die Gesellschaft eingefügt werden sollen, beziehungsweise besser teilhaben sollen, wie das Gesetz halt schon heißt. Unserer Meinung nach erfüllt das Gesetz diese Kriterien aber überhaupt nicht.
Okay, warum?
Also zum Beispiel, wer Hilfen bekommen will aus diesem Bundesteilhabegesetz, der muss in 5 von 9 Lebensbereichen eine Behinderung vorweisen können oder eine Beeinträchtigung vorweisen können. Einer dieser Bereiche ist Bildung. Das heißt, wer quasi nur in der Bildung benachteiligt ist, bekommt so gesehen keine Hilfe, sondern ist davon darauf angewiesen, dass das Amt, das dafür zuständig ist, darüber hinwegsieht und eine Sondergenehmigung ausstellt.
Das Bundesteilhabegesetz gibt es so noch nicht, sondern es ist bis jetzt ein Entwurf, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau, es ist bisher ein Entwurf, der ist in der Debatte.
Okay, und was ist da ganz konkret noch, eurer Ansicht nach, überhaupt nicht funktioniert?
Also ein weiterer großer Knackpunkt zum Beispiel ist das Auslandssemester. Leute mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen, die ein Auslandssemester machen wollen, müssen, wenn sie dort Hilfe benötigen, nachweisen, dass diese günstiger wäre als in Deutschland. Das heißt, wäre diese Hilfe etwa gleich teuer oder noch teurer als in Deutschland, müssten sie dieses Auslandssemester und die Pflege oder die Hilfe, die sie halt benötigen, selbst tragen.
Und ihr habt beim Landesassentreffen jetzt auch da speziell, denke ich mal, darüber gesprochen, weil es ja auch um Bildung geht.
Genau, also es betrifft ja auch viele Studierende hier auch in Köln haben chronische Erkrankungen, haben eine Behinderung. Und mit diesem Teilhabegesetz werden sie dazu gezwungen, noch mehr Behördengänge zu machen, noch mehr Papierkram zu erledigen und können sich dadurch auch nicht mehr stärker auf das Studium konzentrieren.
Wie kann man jetzt, es handelt sich ja um einen Entwurf, wie kann man diesen Entwurf, was kann man tun, damit sich da was ändert?
Also grundsätzlich erstmal die Herangehensweise. Also man geht davon aus, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, dass ihnen etwas fehlt. Also es würde ja schon helfen, wenn man sagen würde, okay, alle, die davon betroffen sind, würden erstmal Hilfen bekommen oder Unterstützung bekommen und müssten sich quasi ähnlich wie zum Beispiel beim BAföG-Antrag erstmal durch irgendwelche Papierwüsten durchkämpfen, um irgendwas erhalten zu können.
Sind da auch Leute an diesen Gesetzesentwürfen mitbeteiligt, die auch Behinderungen haben oder spielt das da gar keine Rolle?
Also im Bundestag sitzen auch Leute mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, ja. Inwieweit, das Problem ist, bisher ist es halt ein Referentenentwurf, der vom Ministerium vorliegt. Das heißt, so genau kann ich nicht einschätzen, wer jetzt im Ministerium da dran gesessen hat, wer da jetzt eine chronische Erkrankung hat oder eine Behinderung, das ist schwer zu sagen. Davon ausgehen kann man aber leider nicht.
Ja, und wenn man jetzt versuchen möchte, diesen Entwurf zu ändern, wie kann man sich denn da als Bürger oder als Student, als Studierender da einsetzen?
Im besten Fall wendet euch an eure Bundestagsabgeordnete oder Abgeordneten, macht ihnen klar, was eure Probleme sind, was euch an dem Gesetz stört. In unserer Pressemitteilung sind da auch die Paragraphen rausgeschrieben, die man nachschlagen kann, und wendet euch direkt an diese Leute, dass die das im Bundestag dann entsprechend ändern, damit das Gesetz so nicht durchgeht.
Es gibt ja auch diese Initiative Nicht mein Gesetz, zu der ihr euch, mit der ihr euch solidarisiert habt, richtig?
Ja, genau, Nicht mein Gesetz, genau, erreicht ihr auch unter www.nichtmeingesetz.de. Genau, die greifen das Thema sogar ein bisschen größer auf, haben auch ein, ja, 10 Dinge, die an diesem Gesetz falsch sind. Da könnt ihr noch mehr nachschauen. Wir haben jetzt speziell die studentischen Themen rausgesucht, aber da sind noch einige Sachen mehr, die da im Argen liegen.
Okay, der Gesetzesentwurf für das Bundesteilhabegesetz steht in der Kritik. Michael Schemer vom Kölner AStA hat uns das gerade erklärt. Danke, dass
nicht
du da
Kölner
warst.
Ich vom Kölner AStA,
vom Landesasten, NRW. Sorry.
Schon okay.
Danke, dass du da warst. Und vor diesem Gespräch haben wir ja mit Tobias Pohlfuß gesprochen. Das Bundesteilhabegesetz betrifft nämlich auch sein Projekt Wohnsinn, und deswegen hat auch er eine Meinung dazu.
Wir haben auf unserer Plattform gerade den Geschäftsführer von Gemeinsam Leben Lernen e.V. zu den Folgen des Bundesteilhabegesetzes und Pflegestärkungsgesetz 3 auf inklusive WGs interviewt. Und ja, wie in dem Interview zu sehen ist, sind es ganz drastische Folgen, die diese beiden Gesetzentwürfe in der bisherigen Form zur Folge hätten. Und zwar könnten manche Bewohner aus den WGs ihren Anspruch auf Geld der Pflegeversicherung verlieren. Und davon wären vor allem eben die Menschen betroffen, die besonders hohen Unterstützungsbedarf haben, weil die auf diese Gelder eben angewiesen sind. Das bringt natürlich gerade Vereine, die sich zum Ziel setzen, das Gemeinschaftsleben von Menschen mit und ohne Behinderung fördern, in die blöde Bredouille, dass sie sich überlegen müssen, ob sie sich das noch finanzieren können, und bringt die Menschen mit Unterstützungsbedarf dazu, dass sie vielleicht dann aus so einer WG zurück in ein Heim ziehen müssen. Und es wäre natürlich skandalös, wenn so ein Gesetz, was Politiker und Politikerinnen als Erfolg feiern für die Teilhabe, genau das Gegenteil bewirken würde, nämlich dass Menschen mit Behinderungen wieder zurück in ein exklusives System gedrängt werden.
Das war Tobias Pohlfuß von Wohnsinn.org über das Bundesteilhabegesetz. Ihr hört Köln Campus Blickwechsel, und es geht jetzt weiter mit Staring at the Sun von TV on the Radio. Ihr hört Köln Campus Blickwechsel am Freitagabend. Gerade haben die Sommerferien angefangen und die Schulen sind wie ausgestorben. Das sollte man zumindest meinen. Aber in der Adolf-Kolping-Hauptschule in Kalk geht auch zu Ferienzeiten noch der Schulbetrieb weiter. Was da los ist, haben meine Kollegen Rosa und Julian heute mal bei einem Besuch der Schule erkundet.
Wohin bist du gegangen? Wie viele Schritte bist du gelaufen? Auf was stehst du?
Auf dem Bleistift. Was klingt wie eine seltsame Fragenabfolge, ist eigentlich eine abgeänderte Version von Mensch, ärgere dich nicht. Heute geht es um Präpositionen und den korrekten Einsatz von Dativ und Akkusativ, spielerisch vermittelt an geflüchtete Kinder und Jugendliche. Wir befinden uns nämlich in Poll, allerdings nicht in dem Stadtteil, sondern der Sommerschulklasse an der Adolf-Kolping-Hauptschule in Köln-Kalk. Die 6 Klassen sind nach Stadtteilen benannt, um den Kindern auch die geografische Aufteilung Kölns etwas näher zu bringen. Hier findet momentan nämlich die Wiesen-Köln-Ferienschule statt, die geflüchteten Kindern den Einstieg in die deutsche Sprache erleichtern soll.
Also wir machen hier quasi Spracharbeit für Flüchtlingskinder, ja. Und wir sind in 6 Gruppen mit je 3 bis 4 Studierenden und ich glaube 6 oder 7 Kindern. Mehr sind jetzt nicht in einer Gruppe. Wir sind eben am Vormittag immer zusammen in der Kleingruppe und machen intensive Spracharbeit, Grammatik, aber auch ganz viel Reden, Schreiben, dass jede Facette so ein bisschen abgedeckt wird. Und am Nachmittag ist es eben ganz viel so theaterpädagogische Einheiten, die auch nochmal den ganzen Sprachprozess irgendwie fördern sollen.
Das erklärte uns Sarah. Sie studiert auf Lehramt und ist eine der ehrenamtlichen Lehrerinnen hier. Der Unterricht ist aufgeteilt in spielerische und sportliche Elemente, denn vor allem soll das Lernen ja auch Spaß machen. Der Unterricht geht über 10 Tage und ist ein Kooperationsprojekt von der Uni Köln und anderen Trägern. Das Projekt ist aber nicht nur für die geflüchteten Kinder, sondern natürlich auch für die Studierenden von Vorteil, die nämlich so erstmal praktische Erfahrungen mit Kindern im Allgemeinen sammeln können. Auch Pauline, die Sonderpädagogik auf Lehramt studiert, hat das Projekt sofort angesprochen.
Ja, ich bin hier, weil mir die Chance quasi durch Studium ermöglicht wurde, an der Ferienschule teilzunehmen. Man kann durch das Seminar, was wir belegt haben, haben wir halt die Ferienschule vorbereitet, theoretisch. Aber die Praxiserfahrung konnte man halt erst hier vor Ort sammeln. Und ich habe es als eine Herausforderung und Chance angesehen, den Kindern zu helfen, den Deutsch beizubringen und ja.
Mittelpunkt des Projekts bleiben aber die Kinder. In der Ferienschule, die wir heute besuchen, sind alle Altersklassen vertreten. Wir sind überrascht, wie gut die Kinder schon Deutsch können, als sie während des abgeänderten Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiels anfangen zu sprechen.
Vordergründlich kommen die Kinder aus Syrien, Afghanistan, aus dem Irak, einer aus Ghana und sind ungefähr so zwischen 4 und 8 Monaten schon in Deutschland.
Aber zurück zur Klasse Paul. Nach dem Spiel und einer kleinen Pause nämlich rüber zur Grammatik. An der Tafel wird jetzt vertieft, was die Kinder und Jugendlichen beim Mensch-ärgere-dich-nicht gelernt haben. Und das zeigt auch direkt seine Wirkung. Schnell haben die Schüler den Unterschied zwischen Akkusativ und Dativ raus und wenden ihn teilweise schon besser an als so mancher Muttersprachler. Ja, und vor allem ein kleines 11-jähriges Mädchen beeindruckt uns mit ihrer unglaublichen Aufnahmefähigkeit und ihrem Ehrgeiz. Kaum fragt Lehrerin Pauline etwas, schnellt ihre Hand auch sofort schon nach oben. Nach einer einstündigen Unterrichtspause geht es dann um 14 Uhr mit sportlicheren Übungen weiter. Außerdem sollen zum Abschluss der Sommerschule am Freitag, dem 22. Juli, bei einer kleinen Feier in der Adolf-Kolping-Hauptschule ein paar Projekte aufgeführt werden. Die Vorführungen, die die Klassen und angehenden Lehrerinnen vorbereiten, sollen dabei die Erfahrungen der vergangenen 10 Tage wiedergeben.
Julian und Rosa waren heute in der Schule, haben ein bisschen Mensch ärgere dich nicht gespielt und sich das Sommerprogramm für geflüchtete Jugendliche in Kalk angeschaut. Es ist Freitagabend und ihr hört Blickwechsel auf Köln Campus. Vor etwa einer Woche gab es hier direkt um die Ecke von unserem Sender, von der Uni, ein großes Picknick. Und das nicht auf den Uniwiesen, sondern direkt auf der Straße. Und ich habe mir das einfach mal vor Ort für euch angeschaut. Eine Band, spielende Kinder und viele Menschen, die ihre Decken und sich auf dem Boden ausgebreitet haben. Ein entspanntes Picknick am Wochenende, mitten auf der Zülpicher Straße. Seit April ist der Abschnitt zwischen Unimensa und der Haltestelle Universität für Autos gesperrt. Zu dem Picknick hat die zivilgesellschaftliche Organisation Agora Köln in Kooperation mit weiteren Vereinen eingeladen. Eine autofreie Zülpicher Straße ist schon lange im Gespräch. Allerdings war immer von einem weitaus größeren Abschnitt die Rede, erzählt auch Daniel Ulrich, Mitorganisator des Picknicks.
Der ursprüngliche Plan war es, dass hier dieser komplette Abschnitt bis zu der Bahnunterführung an der Dasselstraße gesperrt ist für den Autoverkehr. Das ließ aber wohl das Verkehrsdezernat der Stadt nicht so einfach zu, sondern wollte erst eine jahrelange Studie darüber machen, wo denn der Autoverkehr sich hin verlagern würde. Und damit war diese Sperrung eigentlich verlegt auf das Jahr 2018 oder 2019.
Daraufhin hatten sich die Bezirksvertretung Innenstadt und die Bezirksvertretung Lindenthal für die Sperrung des kurzen Abschnitts eingesetzt. Erfolgreich.
Und dadurch hat sich hier jetzt einfach schon der Verkehr deutlich minimiert. Auf die Leute, die da vorne drüben an den verbleibenden Parkplätzen noch parken und die es halt noch nicht besser wissen, weil die Navis noch nicht richtig eingestellt sind.
Sollte es zur autofreien Zülpicher Straße kommen, dann auch bis zur Dasselstraße. Besonders hier ist das Aufeinandertreffen von Bahnen, Autos und Fahrrädern gefährlich. Der kurze Sperrabschnitt dient vor allem dafür, herauszufinden, wohin sich der Verkehr verlagert. Kritik gab es bisher vor allem von Anwohnern der umliegenden Straßen, die sich über verirrte Autos und mehr Verkehr beklagten. Und was halten diejenigen davon, die neben der Zülpicher auf den Uniwiesen entspannen?
Also, dass ein Teil der Zülpicher Straße gesperrt worden ist, ist super. Da kann man auch endlich am Mäuerchen chillen, ohne dass so viele Autos vorbeifahren.
Es sind auf jeden Fall weniger Autos.
Ja,
definitiv.
Also auf jeden Fall auch ruhiger, das merkt man schon.
Man kommt als Fußgänger schneller in die Mensa.
Ja, das auf jeden Fall.
Das ist ja jetzt nur so ein kleines Stückchen, ne? Also ich finde es besser, wenn die ganze Zülpicher autofrei wäre, weil so bringt das im Moment ja relativ wenig.
Vor allen Dingen, weil da hinten relativ viele Autos immer wieder wenden, weil das noch nicht so jeder mitbekommen hat.
Ja, wir fanden es ganz interessant, dass es gemacht wird. Wir haben nicht so richtig verstanden, warum und so, aber wir fanden es ganz cool und ja, schöne Idee.
Für die Organisation Agora ist es wichtig, dass auch die positiven Stimmen gehört werden. Bisher kann man zwar noch nicht überall seine Picknickdecke ausbreiten, aber die Straße ist ruhiger geworden. Für die Sperrung war zunächst eine 3-monatige Probezeit bis Ende Juli angedacht. Auch Roland Schüler, stellvertretender Bezirksbürgermeister für Lindenthal, hat sich Zeit für das autofreie Picknick genommen. Er erzählt, wie es weitergeht.
Wir haben in Absprache mit den beiden Bezirksbürgermeistern und der Verwaltung eben aufgrund dessen, dass es sich bewährt hat, wird dieser Verkehrsversuch verlängert werden.
Im Herbst soll es dann die entscheidende Bürgerversammlung geben, die über den weiteren Verlauf der Sperrung bestimmt. Dafür werden dann auch die Auswertungen der Verkehrsuntersuchung herangezogen. Bis dahin bleiben aber noch ein paar Monate, um es sich auf der Zülpicher Straße gemütlich zu machen.
Blickwechsel. Lichtblick am Freitagabend.
Kurz vor sieben. Hier am Freitagabend auf der 100,0. Eigentlich sollten im Internet alle gleich behandelt werden und die gleichen Chancen haben, egal ob ihr da jetzt den ganzen Tag bei Facebook hockt, die neueste Game of Thrones Folge streamt oder im Netz für eure Hausarbeit recherchiert. Zumindest, wenn es nach dem Prinzip der absoluten Netzneutralität geht. Über die Zukunft des Internets wird in den folgenden Wochen in Brüssel entschieden und der bisherige Entwurf sieht zwar ganz okay aus, weist aber einige Lücken und Schlupflöcher auf, weil die Leitlinien einfach zu schwammig formuliert sind. Durch die könnten zum Beispiel bezahlte Überholspuren im Internet möglich werden. Natürlich versuchen die großen Telekommunikationsanbieter, die EU bei den Leitlinien so gut es geht zu beeinflussen. Erst letzte Woche haben Telekom, Vodafone und Co. ein Manifest zu ihrem geplanten europaweiten 5G-Netz rausgebracht und darin ihre Machtposition deutlich gemacht. Tatsächlich drohen die Anbieter nämlich dass sie nicht mehr so schnell in ihre eigene Infrastruktur investieren, um das geplante 5G-Netz auszubauen, wenn die Richtlinien zu streng formuliert werden würden. Bei Günther Oettinger, dem EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, sind ihre Argumente anscheinend sehr gut angekommen.
Ich finde, YouTube herunterladen hat ein paar Sekunden Zeit. Ich finde, das Game kann man auch mal irgendwo nicht perfekt auf dem Bildschirm sein. Aber Verkehrssicherheit, ein kommerzieller Dienst. Gesundheit, ein kommerzieller Dienst. Und ein paar andere fallen mir ein, sollten von der Netzneutralität, von diesem Taliban-ähnlichen Thema abweichen.
Dürfen. Bis Montag noch könnt ihr da allerdings auch ein Wörtchen mitreden. Ihr könnt euch nämlich an der öffentlichen Konsultation beteiligen und die Leitlinien zur Netzneutralität kommentieren, damit die Chancengleichheit im Internet nicht verloren geht. Schaut dafür auch einfach nochmal auf unserer Webseite vorbei, www.kölncampus.com. Guten Abend, schön, dass ihr reinhört hier beim Politik- und Gesellschaftsmagazin Blickwechsel. Heute schon geklüngelt. Viele Kölner finden Klüngel ja gar nicht mal so schlecht. Wir setzen uns da gleich mal ein bisschen genauer mit auseinander und sprechen dann darüber, wie ihr aus Behörden Infos rauskitzeln könnt, ganz legal. Über Drogen sprechen wir auch noch hier bei Blickwechsel. Ich bin Pia Behme und ihr hört jetzt Talking Heads mit Genius of Love. Ach ja, der kölsche Klüngel. Im Prinzip steht er ja für die Offenherzigkeit rheinischer Menschen. Ihre Mentalität, frei nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Gemeint ist die zutrauliche Art und Weise, auf die rheinische Menschen auch auf Fremde zu gehen. Und ich meine, das stimmt ja auch. Auf der Kehrseite allerdings führt diese Denkweise manchmal zu schlampiger Arbeit und zu Korruption. Der kölsche Klüngel ist zu einem konfusen Beziehungsgeflecht innerhalb der Kölner Verwaltung erwachsen. So zumindest sieht es Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin. Bemängelt, die Kölner Verwaltung habe sich immer mehr in Interessengemeinschaften aufgespalten und das will sie jetzt ändern. Kritik an ihrem Vorhaben äußert aber vor allem die Kölner SPD. Jochen Ott, Vorsitzender der Kölner SPD und Abgeordneter des Nordrhein-Westfälischen Landtags, ist der Meinung, dass eine erfolgreiche Arbeit der Verwaltung auf einem kollegialen Verantwortungsbewusstsein von Vorgesetzten und Mitarbeitern beruht. Daraus lässt sich also der Hang zum kölschen Klüngel, zur gemeinsamen Arbeitsweise ableiten. Und das haben wir immer so gemacht, das bleibt auch so. Henriette Reker fallen dabei allerdings viele Beispiele für die negative Seite der Gemeinschaft an, die es sich zu ändern lohnen würde. Vor allem bautechnisch sei viel schiefgelaufen, sagt sie. Da denke man zum Beispiel mal an die Projekte wie den Bau der Nord-Süd-Bahn oder der Oper. Reker sagt, vordergründig in diesem Bereich werde viel zu viel geklüngelt und dabei zu wenig professionell gearbeitet. Rekers Schlüssel zur Beseitigung des Problems lautet Verwaltungsreform. Sie hat sich die Umstrukturierung der kompletten Kölner Verwaltung, die immerhin 17.000 Mitarbeiter umfasst, fest vorgenommen. Die Bürgerinitiative Köln kann auch anders, setzt sich deshalb seit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs für mehr Transparenz ein. Sie zweifelt jedoch an der Durchsetzungsfähigkeit Rekers gegen den alteingesessenen kölschen Klüngel. Gerade Rekers Parteilosigkeit könnte im Rat zu Schwierigkeiten in Entscheidungsprozessen führen. Es bleibt also erstmal abzuwarten, was Reker wie umsetzt. Und um parteilose Mitarbeiter zu stärken, will sie jedenfalls gewährleisten, dass eine Parteizugehörigkeit keinen wesentlichen Vorteil mehr für den beruflichen Aufstieg im Rathaus darstellt. Stattdessen will sie die Qualifikation und Motivation der Bewerber bei Personalentscheidungen in den Vordergrund stellen. Das ist jedenfalls ein positiver Ansatz, denn so schön Gemeinschaftlichkeit auch ist, Kompetenzen sollten bei so wichtiger Arbeit nicht hinten angestellt werden. Vielleicht verlagert sich die kölsche Sympathiefähigkeit dann auch einfach noch weiter in die Freizeit der Kölner hinein. Denn Kölsch wie Klüngel lässt sich ja am Stammtisch der Lieblingskneipe mindestens genauso schön erleben wie am Schreibtisch.
Köln Campus.
Die Pläne waren während der letzten 9 Monate im Planungsbüro zur Einsichtnahme ausgehängt.
Oh ja. Natürlich bin ich gleich hingegangen und habe sie mir angesehen, als ich es erfuhr. Sie haben sich nicht gerade die allergrößte Mühe gegeben, dass sie bekannt werden, nicht wahr? Es allen zu sagen oder etwas Ähnliches.
Aber die Pläne hingen zur Einsichtnahme aus.
Hingen zur Einsichtnahme aus? Ich musste erst mal in den Keller runtersteigen.
Da ist die Abteilung für Aushänge.
Mit einem Streichholz.
Das Licht war wohl kaputt.
Ach, und die Treppe ebenfalls.
Aber Sie haben die Ankündigung gefunden.
Oh ja, sie lag zur Einsicht vor. In der Schublade eines verschlossenen Aktenschranks, der sich in einem ausgedienten WC befand. Mit einem Schild vorne an der Tür, auf dem stand: Vorsicht, bissige Spinnen.
Yeah. Köln Campus.
Ja, Behörden halten gerne mal Dokumente unter Verschluss. Das ist auch über 30 Jahre nach der Fernsehserie Per Anhalter durch die Galaxis nicht anders. Inzwischen ist es aber ein bisschen einfacher geworden, an Informationen zu kommen, um so zum Beispiel Bauvorhaben rechtzeitig zu verhindern oder Korruption und kölschen Klüngel, wir haben es eben gehört, aufzudecken. Ein Schlüsselfaktor ist hier das Informationsfreiheitsgesetz. Was dahinter steckt, hat meine Kollegin Eva Schwert recherchiert.
Ob der Stadtrat, die Deutsche Bahn oder die Universität, sie alle müssen uns inzwischen amtliche Informationen zugänglich machen. Denn jeder Bürger hat das Recht zu wissen, was diese Behörden treiben. Dafür sorgt in Nordrhein-Westfalen seit 2002 das Informationsfreiheitsgesetz. Und auch auf Bundesebene heißt es seit 2006:
Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Für sonstige Bundesorgane und Einrichtungen gilt dieses Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.
Das Informationsfreiheitsgesetz soll für mehr Transparenz sorgen. Denn nur wer Einblick in politische Prozesse erhält, kann diese auch beeinflussen. Doch Behörden sind nicht dazu verpflichtet, alle vorliegenden Informationen ins Netz zu stellen. Ein Glashaus sind sie noch lange nicht. Doch jeder Bürger kann selbst aktiv werden.
Der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag kann schriftlich, mündlich oder in elektronischer Form gestellt werden.
Laut dem aktuellen Jahresbericht zur Informationsfreiheit nehmen immer mehr Bürger diese Möglichkeit auch wahr. Jährlich werden etwa 10.000 Anfragen allein an Bundesbehörden gesendet. Mehr als die Hälfte davon über das Internetportal fragdenstaat.de. Auf fragdenstaat.de kann jeder in nur wenigen Schritten nach Dokumenten und Informationen fragen, die bisher so nirgendwo veröffentlicht wurden. Egal, ob auf Bundes- oder kommunaler Ebene.
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW an die Universität zu Köln. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte senden Sie mir Folgendes zu. Den Vertrag zwischen der Uni zu Köln und der Firma Intercard AG für das Chipkartensystem.
In diesem Fall hat die Uni den Antrag innerhalb des vorgegebenen Zeitraums von 1 Monat beantwortet. Jetzt kann jeder auf der Plattform Einsicht in den Vertrag für die Studierendenausweise erhalten. Auch der komplette Schriftwechsel mit den Behörden ist hier für alle sichtbar. Leider sind die Informationsanträge aber nicht immer so erfolgreich. Das musste auch Philipp Mimkes, Geschäftsführer der industriekritischen Initiative Koordination gegen Bayergefahren und ehemaliger Kölner Physikstudent, erfahren. Nachdem die Universität zu Köln 2008 einen Geheimvertrag mit der Bayer AG abgeschlossen hatte, wollte Philipp Mimkes einen Einblick erhalten und berief sich dabei auf das Informationsfreiheitsgesetz. Bis heute aber hat er den Vertrag nicht zu Gesicht bekommen, obwohl der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit ihm zustimmte. Vor Gericht wurde sein Antrag abgewiesen. Schuld ist eine Ausnahmeregelung im NRW-Gesetz.
Für Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Prüfungseinrichtungen gilt dieses Gesetz nur, soweit sie nicht im Bereich von Forschung, Lehre, Leistungsbeurteilung und Prüfungen tätig werden.
Das nordrhein-westfälische Informationsfreiheitsgesetz klammert den Bereich Forschung und Lehre explizit aus. Auch in anderen Fällen ist eine Behörde nicht zur Auskunft verpflichtet. So heißt es zum Beispiel bei einer Anfrage zu einem juristischen Gutachten des Auswärtigen Amts, ob sich Jan Böhmermann mit seinem Schmähgedicht über Erdogan strafbar gemacht habe.
Eine Herausgabe der Informationen könnte nachteilige Auswirkungen auf die Beziehungen Deutschlands zur Türkei haben, da es eine Veröffentlichung des Gutachtens als Vertrauensbruch werten könnte.
Mindestens einen aus 30 verschiedenen möglichen Gründen muss eine Behörde aufführen, um Dokumente nicht rausrücken zu müssen. Doch selbst wenn eine Anfrage abgeschmettert wird, sollte man nicht gleich den Kopf hängen lassen, denn nachfragt den Staat, folgt verklagt den Staat. Erst letztes Jahr sorgte ein Antrag zu Informationen über die Suche nach außerirdischem Leben für einen Präzedenzfall. Angefragt war ein Gutachten, das der wissenschaftliche Dienst zu diesem Thema erstellt hatte.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in letzter Instanz die Verwaltung des Deutschen Bundestages verpflichtet, Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Dienste zugänglich zu machen. Das IFG sei auf die Tätigkeit der wissenschaftlichen Dienste anwendbar. Das Urheberrecht stehe einem Informationszugang nicht entgegen.
Der wissenschaftliche Dienst erstellt im Jahr bis zu 2000 Gutachten für Bundestagsabgeordnete. Dazu gehören zum Beispiel die Ausarbeitungen zur Pkw-Maut oder der Vorratsdatenspeicherung. Nach dem Urteil hat jetzt jeder einen Anspruch darauf, diese Gutachten einzusehen, um so zum Beispiel zu entdecken, dass sowohl Pkw-Maut als auch Vorratsdatenspeicherung eigentlich illegal sind. Doch solche Gerichtsverfahren kann sich nicht jeder leisten. Und auch vorher schon können eingeforderte Informationen teuer werden. Vor allem
bei außergewöhnlichem Verwaltungsaufwand, insbesondere wenn Daten abgetrennt oder geschwärzt werden müssen zum Schutz privater Interessen.
Auf der Plattform Netzpolitik heißt es, dass mindestens für jede 10. erfolgreiche IFG-Anfrage tatsächlich Gebühren berechnet werden. Im Land NRW sind sogar bis zu 1000 Euro möglich. Davon sollte man sich aber im Moment des ersten Antrags noch nicht abschrecken lassen. Denn Fragen kostet erstmal nichts. Dann wird mit nur wenigen Klicks, etwas Zeit und Geduld Herrschaftswissen zu öffentlichem Wissen.
Das war meine Kollegin Eva Schwert über das Informationsfreiheitsgesetz, mit dem ihr Behörden zur Auskunft zwingen könnt. Wenn ihr dadurch irgendwelche bahnbrechenden Geschichten aufdeckt, wisst ihr ja, an wen ihr euch wenden könnt. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite kölncampus.com/blickwechsel. Freitagabend, ihr hört Blickwechsel. Jeder, der einen Junkie kennt, soll ihn töten. Das hat der philippinische Präsident vor ein paar Wochen gesagt. Ganz so krass geht es bei unseren Politikern Gott sei Dank nicht zu, wenn es um Drogenpolitik geht. Meine Kollegin Theresa Viernig hat sich mit Thomas Hegenbart von der Piratenpartei über Legalisierung unterhalten.
Drogenpolitik allgemein auf der Welt ist ja ein schwieriges Thema, wie jetzt zum Beispiel auch in den Philippinen. Was glauben Sie, warum das da jetzt gerade so krass gesehen wird, warum der Präsident zu sowas aufruft und die Menschen
also
sowas
belastet? Ja, also die philippinische Innenpolitik will ich jetzt nicht bewerten. Ich glaube, dass das auch so Statements sind. Das muss er selber wissen, warum er das macht. Es gibt ganz andere Länder, auch in Südamerika, die fahren ganz andere Schienen. Die fahren auch eine Legalisierung an der Stelle. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht in die Tiefe eingehen, warum einzelne Politiker so einen Quatsch erzählen oder solche Statements machen. Das hat sicherlich politische, innenpolitische Gründe. Aber der eigentliche Weg der Legalisierung, der ist ja ganz positiv, auch weltweit. Und auch in Deutschland passiert ja einiges, können wir gleich noch kurz drüber reden.
Ja, auch zum Thema Legalisierung. Wir haben nämlich uns mal auf dem Campus umgehört und haben euch mal gefragt, wie ihr die Welt so sehen würdet, wenn Drogen auf der Welt legalisiert wären.
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die Kriminalität ein bisschen abnehmen würde, aber es kann natürlich auch sein, dass wenn noch mehr Leute anfangen, die zu nehmen, dass es dann wieder zu Konflikten kommt, die es vielleicht vorher noch nicht gab.
Ich glaube, dass die Legalisierung von Drogen dazu führen würde, dass vielleicht mehr Leute diese Drogen erst überhaupt ausprobieren und dadurch auch die Rate der Abhängigen steigen könnte.
Ja, ich denke, wenn es nicht nur um Marihuana geht, dass die Leute vor sich hin vegetieren würden oder, keine Ahnung, auf alle so sterben.
Die Relationen würden wahrscheinlich bleiben. Es würden sich mehr Menschen intensiver lieben und die anderen Menschen würden sich intensiver hassen.
Dass es eigentlich fast beim Alten bleiben würde, weil die Drogen konsumieren, die machen es sowieso und die es nicht tun, die würden es weiterhin nicht tun.
Ja, also wir haben es gerade gehört. Ihr denkt, da draußen denken einige, es würde alles so bleiben, wie es ist. Was sagen Sie dazu? Glauben Sie auch, dass sich das mit einer Legalisierung nicht viel ändern würde? Oder eher im Gegenteil?
Ich glaube schon, dass sich einiges ändern würde. Es gibt ja viele Beispiele. Also ich kann gleich nochmal darauf zurückkommen. Ich bin zwar Mitglied der Piratenpartei, aber noch viel mehr bin ich auch Kölner Stadtrat. Mhm. Wir sind in der letzten Kommunal gewählt worden und haben ja sicherlich auch schon einige Initiativen angestoßen. Also man kann kommunal einiges erreichen. Aber vielleicht fange ich mal kurz an mit dem, was ja auch bundesweit passiert. Wir haben ja ganz vor einigen Wochen, es gibt die Aussprache zurzeit im Bundestag zum Thema Cannabis. Also es wird in jedem Fall eine ganze Menge passieren in der Richtung, dass wir für medizinische Zwecke, für die medizinische Anwendung, eine Legalisierung bekommen werden. Wahrscheinlich schon sehr kurzfristig um den nächsten Jahreswechsel. Wird dann also wirklich möglich sein für alle, die das brauchen können. Und das ist ja eine ganze Menge. Es gibt in der Schmerztherapie, bei Epilepsie, bei diversen Krankheiten, Darminfektionen und so weiter, ist es eine sehr sinnvolle Anwendung an der Stelle. Deswegen glaube ich schon, dass es sich einiges tun wird. Und das machen ja auch viele Länder. Man könnte uns darüber streiten, inwieweit die Legalisierung des Cannabis auch als Genussmittel sinnvoll ist oder nicht
genau,
sinnvoll ist.
Genau, dass man da unterscheiden muss zwischen medizinischem Zweck und Genussmittelzweck. Und es ist ja natürlich auch immer so generell mit Drogen, das wird immer so verallgemeinert, dass man da natürlich auch immer unterscheiden muss. Im Prinzip sind ja Bier und Zigaretten auch Drogen, nur die sind halt eben legal. Und das heißt ja auch eben nicht, ne, dass man deswegen jeden töten sollte, der Bier konsumiert. Das ist ja Blödsinn, so wie das auf den Philippinen war. Und es gibt aber ja zum Beispiel auch ganz andere Möglichkeiten, mit Drogenkonsumenten oder Drogensüchtigen umzugehen, statt sie direkt ins Gefängnis zu sperren. Da gibt es ja, glaube ich, auch in Europa einige Alternativen. Wie zum Beispiel?
Ja, also es gibt ja einige Länder, die im Gegensatz zu Deutschland einen durchaus sehr, sehr liberalen Drogenkurs an der Stelle gefahren haben. Ich nenne mal als Beispiel, was mir besonders gut gefällt und uns als auch Partei, das ist Portugal. Mhm. Die haben bereits 2001, also jetzt mittlerweile seit 15 Jahren, eine sehr liberale Drogenpolitik mit eben dem Erfolg, dass sie 75% weniger Drogentote haben in dieser ganzen Zeit. Also es gibt eine absolute, 2001, als es das erste Land in Europa war, was so eine Liberalisierung aufgebracht hatte, gab es einen Riesenaufschrei in der Szene, auch in Europa. Wie könnt ihr das machen? Es wird zu mehr Kriminalität, mehr Toten kommen.
Genau das Gegenteil
ist eingetreten. Also es ist schon sehr sinnvoll, dass man genau hinsieht, wie es passiert. Aber es ist eben nicht so einfach, indem man einfach sagt, okay, ihr werdet jetzt weniger bestraft. So funktioniert es ja auch in Portugal nicht. Es ist ja auch nicht so, dass da die Drogen komplett freigegeben sind, sondern es funktioniert an der Stelle eben so, dass dort eingebunden wird. Also wenn jemand polizeilich aufgefallen ist, dann wird er dort in eine Art Kommission eingeladen mit Juristen, mit bestimmten Sozialarbeitern, die das eben mit ihm bearbeiten. Und das ist das Erfolgsrezept, dass es ganzheitlich gesehen wird. Und ich glaube, das müssen wir ja auch bekommen.
Also, dass man halt auch mit den Leuten gemeinsam arbeitet, genau. Das ist ja sehr wichtig. Und Sie meinten ja jetzt auch, dass das halt auch in Deutschland so sein sollte. Gibt es da auch schon so ein paar Initiativen, die sich dafür einsetzen?
Also es gibt, wie zum Beispiel hier in Köln, den Cannabis Colonia e.V. oder den Hanfverband, die sich darum kümmern und die ich eigentlich auch nur empfehlen kann, wenn man sich für das Thema interessiert, mal im Internet genau nachzusehen. Mhm. Die treffen sich gerade hier in Köln ja auch regelmäßig. Es gibt ja die sogenannte Hanfparade, die mindestens einmal im Jahr stattfindet, jetzt im September wieder auf dem Heumarkt.
Mhm. Also ja, da war ich auch letztes Jahr dabei, waren wir bei der Demo dabei. Das war sehr, sehr schön. Durch Köln gezogen.
Genau, es ist sehr gut, weil es ja auch eine überparteiliche Geschichte ist. Ja. Klar stehen wir kleinen Piraten auch da. Aber es sind auch andere Parteien da, die sich dem angeschlossen haben und eben diese Vereine und informieren da, was passieren kann, wie es auch vorangeht. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Zug, der im Augenblick, es passiert einiges in Deutschland. Wir müssen noch ein paar Schritte weitergehen und ich glaube auch das, was jetzt auf gesetzlicher Ebene behandelt wird in Berlin, ist einfach noch ein bisschen wenig. Es wird einfach nur gesprochen, dass es später eine Apothekenabgabe passiert, aber es wird noch nicht geklärt, wie ist der Eigenanbau. Das ist auch eine aktuelle Geschichte, die ja gerade auch besprochen wird. Also das sind so Sachen.
Sehen Sie denn da auch Risiken, wenn man das jetzt quasi allgemein freigeben wird, dass es dann eben für medizinische Zwecke zwar legal wäre, aber dass das vielleicht dann auch andere missbrauchen und es eben doch als Genussmittel weiternehmen?
Ja, also wie gesagt, da müssen wir schon differenzieren. Wenn man gerade, du hast gerade das Beispiel, ich darf doch du sagen, ist okay. Ja. Du hast gerade das Beispiel gesagt, des Alkoholmissbrauchs. Wir haben in Deutschland zehnstellige Tote Zehntausende von Toten nur durch Alkoholmissbrauch. Und selbst bei Einzelfällen ist es umstritten in Deutschland, ob bei Marihuana, ob das wirklich direkt auf den Genuss zurückzuführen ist. Also bei Toten. Und das ist aber ein wichtiger Grund. Es geht aber, die Diskussion ist ja viel mehr, um bei dem Genussmittel kurz zu bleiben, ist ja viel mehr, inwieweit das als Einstiegsdroge genutzt wird, Cannabis. Und wir glauben eher, dadurch, dass eine Legalisierung an der Stelle passiert, glauben wir, dass wir der illegalen Kriminalität hier bekämpfen. Wir entziehen hier den Kontakt es wird vermutlich ein paar von den Zuhörerinnen und Zuhörern geben, die mit dem Local Dealer um die Ecke schon mal sprechen oder so. Aber wer ist das? Wo kommt das Zeug überhaupt her?
Aber dem entzieht man dann ja quasi, dadurch, dass man es ja legal und kontrolliert eben
genau so
einführt.
Das ist das, was wir wollen. Wir wollen auch sehen, dass es einen kontrollierten Aufbau, eine kontrollierte Zucht dieser Pflanzen gibt. Das wissen wir alles an der Stelle nicht. Und das sind eben auch die Erfahrungen aus Portugal und anderen Ländern, dass das ein sehr positiver Weg ist.
Meine Kollegin Theresa Viernig und Thomas Hegenbart von der Piratenpartei im Gespräch über Drogenpolitik. Der Freitagabend auf Köln Campus mit Politik und Gesellschaft. Die Lage auf dem Mittelmeer ist nach wie vor kritisch. Täglich machen sich Menschen auf den Weg nach Europa in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Doch die Boote sind meistens nicht gemacht für eine Fahrt auf dem offenen Meer und dazu auch noch überfüllt. Im Kölner Dom steht zum Beispiel gerade ein Flüchtlingsboot, das nicht groß aussieht und in dem über 100 Menschen saßen. Falls ihr euch da mal ein Bild von machen möchtet, geraten wenn dann solche Boote in Seenot geraten, zählt jede Minute, doch die Helfer haben meistens selbst nicht genug Kapazitäten und daher kommt häufig jede Hilfe zu spät. Dann wird in den Nachrichten wieder über geflüchtete Menschen berichtet, die im Mittelmeer ertrunken sind. Diese Meldungen gehen an den wenigsten spurlos vorbei und auch die Meinung, dass es so nicht weitergehen kann, vertreten viele. Aber etwas ändern erscheint schwer und mühsam. Menschen, die nicht weiter untätig und ohnmächtig sein wollten, sind die Mitglieder von Jugend rettet. Wir haben bereits im Mai über die Initiative Jugend rettet berichtet. Das ist ein Verein aus Berlin und die Jungs und Mädels, die sich ehrenamtlich dort engagieren, wollten die Horrornachrichten über Ertrinkende im Mittelmeer nicht länger hinnehmen. Also sind sie selbst aktiv geworden, haben Spenden gesammelt und mit Behörden gesprochen und sich dann ein eigenes Boot gekauft. Und mit diesem Boot wollen sie aktiv Seenotrettung auf dem Mittelmeer betreiben und Menschen in Not helfen. Seit unserem letzten Gespräch hat sich da einiges getan. Das Schiff, was im Mai auf den Namen Juventa getauft wurde, ist mittlerweile auf seiner ersten Mission unterwegs. Auf der Seite von Jugend rettet könnt ihr den Standort des Schiffes sehen und über die üblichen Social-Media-Kanäle könnt ihr Updates über die Arbeit des Vereins bekommen. Wir werden weiterhin über die Mission der Juventa berichten und über die zivile Seenotrettung im Mittelmeer sprechen. Mehr Infos findet ihr auf kölncampus.com/Blickwechsel. 7:50 und ihr hört Blickwechsel. Die Studierenden Hanna Pohl und Felix Volkmar haben Menschen auf der Flucht begleitet und die Fluchtroute von Griechenland bis nach Deutschland fotografisch dokumentiert und dazu eine Fotoausstellung gemacht. Und die waren heute bei meiner Kollegin Esra heute Nachmittag und haben auch so ein bisschen von ihrer Reise erzählt. Und eine Geschichte, die Hanna erzählt hat, die will ich euch nicht vorenthalten.
Eine Geschichte, die mich ganz besonders berührt hat, war eine afghanische Familie, die eben auch direkt an der Kaimauer auf der Insel Kos in einem kleinen Zelt gewohnt hat. Mutter, Vater und zwei Kinder, zwei kleine Jungs. Und die Familie ist vor den Taliban aus dem Norden Afghanistans geflogen. Und als wir uns verabschieden wollten und wir eben gesagt haben, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Deutschland über die Balkanroute, da hat uns die Familie verabschiedet und gefragt, ob wir ihnen noch ganz kurz sagen könnten, wo die deutsch-griechische Grenze sei. Und ich habe sie angeguckt und meinte nur, es gibt keine Grenze zwischen Deutschland und Griechenland. Aber man hatte ihnen so schlechte Informationen gegeben, ob das jetzt die Schmuggler gewesen sind, das wissen wir nicht, dass wir ganz schnell einen Notizzettel rausgeholt haben und alle Städte aufgeschrieben haben, die eben zwischen Griechenland und Deutschland an den Grenzen liegen. Und genau, es war ein ganz normaler Notizzettel auf Deutsch und Englisch und Persisch geschrieben. Und dann haben wir uns verabschiedet. Zwei Wochen später haben wir eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einem Freund von uns, der am Wiener Hauptbahnhof als Übersetzer gearbeitet hat. Und er hat uns erzählt, dass gerade eben eine Familie bei ihm gewesen wäre mit zwei kleinen Jungs, die ihm erzählt haben, dass sie einen Zettel hatten, mit dem sie es tatsächlich geschafft haben, von Griechenland nach Deutschland, nach Wien zu kommen, und dass sie überhaupt nicht auf Schmuggler angewiesen seien. Und er hatte meine Handynummer oben gesehen und wusste, dass wir diesen Zettel geschrieben haben. Leider wissen wir nicht, wo die Familie heute ist, aber das war für uns so bewegend, auf der einen Seite zu verstehen, wie wenig Informationen die hatten, auch zu verstehen, welches Risiko sie auf sich genommen haben, einfach um ihren Jungs ein Leben ohne Taliban garantieren zu können, ohne etwas von Europa zu wissen. Und auf der anderen Seite dann auch wieder zu sehen, dass sie in einen anderen Freund von uns hineingelaufen sind. Und das war schon ein sehr schöner Moment.
Eine Geschichte von Hanna Pohl und Felix Volkmar, die unterwegs waren und auf der Fluchtroute von Griechenland bis nach Deutschland viele Fotos gemacht haben, die sie ausstellen seit heute Abend in Köln. Lost Between Borders heißt die Fotoausstellung. Sie läuft auf jeden Fall noch 2 Wochen. Schaut euch das an. Das Ganze ist im Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in der Nähe von der Ulrich-Pforte. 8:05 und wir sind am Ende von Blickwechsel angekommen. Wir hören uns am 5. August wieder. Falls ihr nochmal in die Sendung reinhören möchtet oder einzelne Berichte nachhören möchtet, lohnt es sich, in den nächsten Tagen auf unserer Seite vorbeizuschauen, kölncampus.com/Blickwechsel. Da laden wir alles für euch hoch. Ansonsten tut's auch der Like bei Facebook. Dann posten wir es euch einfach unter die Nase. Danke an meine schlaue und fleißige Redaktion. Wir machen jetzt Wochenende und ihr hoffentlich auch. Ich bin Pia Behme. Das hier war Blickwechsel auf Köln Campus. Tschö.
Köln Campus. Blickwechsel. Was hat Lokalpolitik mit meinem Studium zu tun? Was ist der Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten? Was ist Demokratie? Welche Musik hört eigentlich die Oberbürgermeisterin? Welchen politischen Hintergrund hat mein Lieblingslied? Was sind gute politische Filme? Warum gibt es 7 Wahlzettel bei den Hochschulwahlen? Was bringt Vertrauen? Was steht im Pass? Was ist der marokkanische Wahl? Darüber sprechen wir. Mit Wissenschaftlern, mit Politikern, mit euch. Blickwechsel. Das Magazin für Politik und Gesellschaft. Jeden 1. und 3. Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr auf Köln Campus.